Schön, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben, Ihren Glauben zu vertiefen. Hier in der Sendung Katechismus begrüßt Sie Marion Kuhl. Durch diese Artikel des zweiten Teils des Katechismus führt uns wieder Dekan Ludwig Gschwind. Grüß Gott auch Ihnen.
Grüß Gott.
Die Feier des christlichen Mysteriums ist dieser Abschnitt, dieser zweite Teil des Katechismus. Wir gehen die Sakramente durch und sind beim Sakrament der Ehe angelangt. Heute lesen wir weiter bei dem Abschnitt 1633, Mischehen und Verschiedenheit des Kults. Und nachher geht es um die Wirkung des Sakraments der Ehe. Herr Dekan Gschwind, für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren, könnten Sie eine Hilfe geben, dass Sie auch den Anschluss bekommen, wo wir gerade da stehen?
Ja, wir sprechen ja gerade über das Sakrament der Ehe und haben zum einen über die Feier der Trauung gesprochen, über die Liturgie und das letzte Mal dann über den Ehekonsens. Das heißt also über das Ja-Wort, dass das frei und ungezwungen gesagt werden muss. Darüber haben wir uns letztes Mal verbreitet, dass es einfach ein freier und verantwortlicher Akt ist. Wenn das nicht geschieht, dann kommt eine Ehe nicht gültig zustande.
Heute geht es um ein Thema, Mischehen und Verschiedenheit des Kults, das ja auch sicher in die deutschsprachigen Länder auch immer mehr betrifft. Fangen wir einfach mal an bei der Nummer 1633, bei allen, die mitlesen wollen, im Katechismus der katholischen Kirche, die Nummer 1633. Mischehen zwischen Katholiken und getauften Nicht-Katholiken, zu denen es in zahlreichen Ländern häufig kommt, bedürfen besonderer Achtsamkeit, sowohl von den beiden Gatten als auch von den Seelsorgern. Im Fall der Kultverschiedenheit zwischen Katholiken und Ungetauften ist noch größere Umsicht geboten.
Also hier sind zwei Dinge zu unterscheiden. Das eine sind die Mischehen, zum anderen ist die Kultverschiedenheit. Mischehen, das heißt also, dass zum Beispiel ein Katholik ein Protestanten heiratet, also ein katholisches Mädchen, einen evangelischen Christen. Also es, oder könnte auch einen Orthodoxen heiraten oder einen Anglikaner. Also es gibt ja verschiedene getaufte Christen, Baptisten, alles Mögliche, könnte man da jetzt aufzählen. In diesem Fall ist es also eine Konfessionsverschiedenheit. Wir haben das ja bei uns in Deutschland gerade nach dem Zweiten Weltkrieg sehr häufig gehabt, wo die Alliierten eigentlich sehr darauf geachtet haben, dass sie die Heimatvertriebenen nach ihrer Konfessionszugehörigkeit die Katholiken ganz gerne in evangelische Gebiete geschickt haben, zum Beispiel nach Schleswig-Holstein, nach Niedersachsen, also in stark evangelisch geprägte Gebiete. Und die evangelischen Christen haben es ganz gern dann in den süddeutschen Raum geschickt. Das hat natürlich schon zu einem, zu einer großen Veränderung auch der Landschaft geführt. Da war es dann für manche Leute gar nicht so einfach, wenn sich da zwei gefunden haben, die eben dann verschieden konfessionell waren. Also in manchen Gegenden war es ja immer schon, wenn ich an das Ries denke, dass eben katholisch geprägte Gemeinden gegeben und evangelische. In manchen Gemeinden war das so halbe fast. In Oettingen zum Beispiel geht durch die Stadt hindurch die konfessionelle Grenze, wo man genau an den Häusern sehen kann, das waren katholische, das waren evangelische. Da gab es eine katholische Hebamme und eine evangelische Hebamme. Gab es einen katholischen Apotheker und einen evangelischen Apotheker und so weiter. Also da war das ganz scharf getrennt und natürlich ist da auch kaum rüber und nüber geheiratet worden. Im Ries haben die katholischen Gemeinden zusammen geheiratet und die evangelischen Gemeinden zusammen geheiratet. Es war also ganz, ganz selten, dass da zu einer Mischehe gekommen ist. Mischehen hat es häufiger dann in den Städten gegeben, also wo die Bindungen dann schon nicht mehr so stark waren. Aber so war vom Umfeld her schon sehr stark, dass man darauf geachtet hat, dass man in der gleichen Konfession geheiratet hat. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel gab es ja einen preußischen Erlass, dass zum Beispiel also bei einer Mischehe, sagen wir katholische Frau, evangelischer Mann, bei einer Mischehe, wurde vom preußischen Staat angeordnet. Die Buben mussten die Konfession des Vaters bekommen und die Mädchen die Konfession der Mutter. Man kann sich vorstellen, wie schwierig das war. Der damalige Bischof, Erzbischof von Köln, ist da ganz scharf dagegen vorgegangen und kam daraufhin sogar ins Gefängnis. Wurde dann abgelöst, kam ein anderer Bischof hin, wo man gehofft hat, dass der konzilianter ist in der ganzen Sache. Also es war immer eine große Schwierigkeit und erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind diese Dinge stärker, ja, könnte man sagen, ja, manches ist menschlicher geworden. Es war halt schon sehr, sehr hart manchmal. Die ganze Mischehenfrage hat manche Leute schon überaus belastet ein Leben lang. Was die Folge war dann, dass es zu Konfessionsänderungen gekommen ist, also dass jemand katholisch geworden ist, nur damit die Schwiegermutter ihn akzeptiert hat, und umgekehrt, dass jemand evangelisch geworden ist, nur dass er da in der Verwandtschaft auch angenommen worden ist. Also es waren schon schwierige Zeiten. Das wird man heute so nicht mehr erleben können, wie das vor 50 Jahren, vor 100 Jahren natürlich noch viel mehr war. Also da hat sich schon vieles getan, wenn man da immer von der Ökumene spricht, dass die heute so, ja, erkältet sei, da meine ich, muss man doch sehen, wie vieles da zusammengewachsen ist. Man spricht auch heute von konfessionsverbindenden Ehen. Freilich sind solche Ehen schon immer auch etwas in der Gefahr, dass beide Seiten alles ein bisschen runterfahren. So soll es natürlich auch nicht sein. Sie sollten das, was wir gemeinsam tun können, auch gemeinsam tun, das gemeinsame Gebet in der Familie. Und gerade das Lesen der Heiligen Schrift, solche Dinge, ich meine, da muss man eben sehen, was man gemeinsam tun kann. Und ich erlebe das ja auch immer wieder, dass eben die dann miteinander zum Gottesdienst auch kommen. Es ist, also hier hat sich schon vieles getan, auch hin zu einem besseren Verständnis der anderen Konfession. Natürlich hat man auch voneinander gelernt. In der katholischen Kirche ist das Wort Gottes noch viel mehr geschätzt worden, vielleicht wie in der Vergangenheit. Die Bibel, Wortgottesdienste und so weiter. Natürlich hat es das schon immer gegeben, aber es wird stärker betont, während in der evangelischen Kirche war es ja so, dass das Abendmahl eigentlich eher selten gefeiert wurde. Und jetzt in dem Zusammenspiel Katholiken-Evangelische ist auch das Abendmahl viel häufiger praktiziert in der evangelischen Kirche. Also da meine ich schon ein aufeinander zugehen, feststellen zu können. Also Mischehen haben nicht mehr die Brisanz, die sie in vergangenen Zeiten hatten. Aber man muss halt darauf achten, dass man schon wirklich aus seinem Glauben lebt und dass das nicht dann sozusagen auf ein Minimum eingeschränkt wird. Und natürlich muss der Einzelne schon seinen Glauben auch kennen. Man sagt ja dann mit der Taufe der Kinder, also der katholische Teil sollte darauf achten, dass die Kinder auch dann katholisch aufwachsen. Aber wenn natürlich der evangelische Teil religiös der dominierende Teil ist, dann wird sich das eher zum Evangelischen hin entwickeln. Also das wird im Einzelfall, müssen das ja die beiden Partner dann miteinander sehen. Aber es ist schon wichtig, dass jeder auch seinen Glauben wirklich gut kennt. Und da haben wir ja heute schon auch gewisse Defizite, wir Katholiken, dass viele ihren Glauben halt doch nicht mehr so gut kennen, nicht mehr so beheimatet sind. Also da gibt's, das wäre dann ein großes, weites Feld. Dann sehr viel schwieriger ist natürlich die Kultverschiedenheit. Also wenn ein katholisches Mädchen einen Moslem heiratet, dann muss er sich schon klar sein, was das alles für sie bedeutet. Zum Beispiel wird der Moslem kaum seine Kinder taufen lassen. Das wird höchst selten der Fall sein. Also ich habe das nur einmal erlebt. Oder ich meine, wenn sie jetzt einen Buddhisten heiratet, dann gibt es eben die Probleme, wie dann das Religiöse auch ausschauen soll. Wie weit bekennen wir uns zu unserem Glauben. Aber da ist halt wichtig, dass man schon ein gutes Fundament auch hat. Natürlich kann so einer dann auch mitgenommen werden. Das ist ja die andere Seite. Wenn Sie daran denken, in der frühen Christenheit war es ja doch so, dass die meisten einen Heiden, eine Heidin geheiratet haben. Und dann war es so, dass die eben den anderen auch immer mehr zum Glauben geführt haben. Durch ihr gutes Beispiel, durch ihr Gutsein. Und so müsste das natürlich auch sein.
Dann lesen wir weiter bei der nächsten Nummer, 1634. Der Umstand, dass die Brautleute nicht der gleichen Konfession angehören, stellt nicht ein unüberwindliches Ehehindernis dar, falls es ihnen gelingt, das, was jeder in seiner Gemeinschaft erhalten hat, zusammenzubringen und voneinander zu lernen, wie jeder seine Treue zu Christus lebt. Doch dürfen die Probleme, die Mischehen mit sich bringen, nicht unterschätzt werden. Sie gehen darauf zurück, dass die Spaltung der Christen noch nicht behoben ist. Für die Gatten besteht die Gefahr, dass sie die Tragik der Uneinheit der Christen sogar im Schoß ihrer Familie verspüren. Kultverschiedenheit kann diese Probleme noch erschweren. Unterschiedliche Auffassungen über den Glauben und selbst über die Ehe, aber auch unterschiedliche religiöse Geisteshaltungen können in der Ehe zu Spannungen führen, vor allem in Bezug auf die Kindererziehung. Dann kann sich die Gefahr einstellen, religiös gleichgültig zu werden.
Ich bin ja in einer Stadt aufgewachsen, in Nördlingen, wo evangelische und katholische sozusagen Tür an Tür gewohnt haben und die Zahl der Mischehen sehr groß war. Und immer wieder hat man doch erleben können, dass die Menschen sehr darunter gelitten haben. Gerade wenn ich zum Beispiel an die Erstkommunion denke und solche Dinge, da war das schon immer sehr schmerzlich. Und ich meine, wir erleben das ja gegenwärtig auch, dass immer wieder von evangelischer Seite die Forderung erhoben wird, dass auch evangelische Christen zur Heiligen Kommunion gehen dürfen in der katholischen Kirche und umgekehrt. Also da wird es dann schon immer sehr brisant bei solchen Gelegenheiten. Aber ich habe also da immer auch erlebt, dass die halt auch sehr gut miteinander gelebt haben. Das ist auch die andere Seite. Wenn man das gut macht, bei uns hat eine Familie gewohnt, in unmittelbar Tür an Tür mit uns. Er war evangelisch, die Frau war katholisch, sie haben einen Sohn gehabt. Mutter und Sohn sind jeden Sonntag in die katholische Kirche gegangen, das war selbstverständlich. Der Mann ist daheim geblieben und hat das Mittagessen vorbereitet. Also da hat es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Spielarten gegeben. Aber es war schon so, dass da ein Miteinander da war, ein Füreinander da war, dass, ich denke dran, der Mann hat seine Frau später aufopferungsvoll gepflegt, zum Beispiel. Eine Ehe, die man sich nicht großartiger vorstellen kann. Also da können wir also manchmal, wenn zwei Katholiken beieinander sind und dauernd streiten, also das wäre natürlich nicht so der Idealfall. Aber es könnte natürlich auch so sein, dass eben durch die Konfessionsverschiedenheit doch auch immer gewisse Konflikte da sind, also sozusagen ein Diskussionsbedarf. Aber da kommt es halt darauf an, dass der Einzelne dann auch seine Meinung so vertreten kann, dass er den anderen nicht verletzt.
Gemäß dem in der lateinischen Kirche geltenden Recht bedarf eine Mischehe, um erlaubt zu sein, der ausdrücklichen Erlaubnis der kirchlichen Autorität. Im Fall der Kultverschiedenheit ist zur Gültigkeit eine ausdrückliche Dispens von diesem Hindernis erforderlich. Diese Erlaubnis und diese Dispens setzen voraus, dass die beiden Partner die wesentlichen Zwecke und Eigenschaften der Ehe sowie die Verpflichtungen kennen und nicht ausschließen, die der katholische Partner in Bezug auf die Taufe und die Erziehung der Kinder in der katholischen Kirche hat.
Ja, da heißt es eben im Brautprotokoll, dass er, soweit es in seinen Kräften steht, darauf hinwirken soll, dass die Kinder katholisch getauft und erzogen werden. Es ist also doch eine gewisse Weite, die da ausgedrückt ist in dieser Formulierung. Es wird also dann keiner aus der Kirche ausgeschlossen, der jetzt sein evangelisch taufen lassen würde. Das war früher alles sehr viel strenger. Das war früher schon so, dass da der Ausschluss auch von der Kirche, der konnte also nicht mehr zu den Sakramenten gehen. Da sind aufgrund solcher, ja, doch sehr strenger Bestimmungen, sind viele dann eben, haben Konfessionswechsel gemacht. Ich denke zum Beispiel an einen Vorfahren unseres früheren Bundespräsidenten Roman Herzog. Der stammte aus Beitzhausen, hat nach München geheiratet, hat eine evangelische Frau geheiratet und wurde dann aufgrund dieser Mischehenpraxis, weil er die Kinder dann eben evangelisch hat taufen lassen, ist er dann selber auch evangelisch geworden. Und Roman Herzog ist ja ein praktizierender evangelischer Christ. Und also wie gesagt, der hat katholische Vorfahren. Ich meine, natürlich hat, wenn wir weiter zurückgehen in der Geschichte, jeder evangelische, katholische Vorfahren, also wenn wir weiter zurückgehen. Aber so ist es halt dann vielfach geschehen. Also die Kirche ist heute in dieser Frage doch, würde ich sagen, sehr großzügig, man würde sagen menschlich, man sagt aus pastoralen Gründen. Das heißt also, um Menschen nicht zutiefst zu verletzen. Sie müssen ihren Weg finden und auch im Glauben einfach ihren Weg finden. Und wir können sie dabei nur begleiten, unser gutes Wort mitgeben. Und da ist die Seelsorge halt immer auch gefragt.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 1636 im Katechismus der katholischen Kirche. Dank des ökumenischen Dialogs konnten in vielen Gegenden die betroffenen christlichen Gemeinschaften eine gemeinsame Mischehenpastoral organisieren. Diese soll die Paare dazu ermutigen, ihre besondere Situation im Licht des Glaubens zu leben. Sie soll ihnen auch dabei helfen, die Spannungen zwischen den Verpflichtungen der Ehepartner füreinander und für ihre jeweiligen kirchlichen Gemeinschaften zu überwinden. Diese Pastoral muss die Entfaltung dessen fördern, was dem Glauben der Partner gemeinsam ist und die Achtung vor dem, was sie trennt.
Also wir wollen ja vor allen Dingen das betonen, was wir gemeinsam haben, wie zum Beispiel die heilige Taufe. Das ist ja etwas, die Taufe, das ist ja das Grundlegende, das Allerwichtigste. Und dann natürlich die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift, die Bibel, das ist auch etwas, was uns zusammenführt und was uns zusammenhält. Und diese Dinge, die sollten wir halt pflegen und das miteinander auch schätzen.
Bei Kultverschiedenheit hat der katholische Partner eine besondere Aufgabe. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch ihren gläubigen Mann geheiligt, so schreibt der heilige Paulus im 1. Korintherbrief. Für den christlichen Ehepartner und für die Kirche ist es eine große Freude, wenn diese Heiligung zur freiwilligen Bekehrung des anderen Partners zum christlichen Glauben führt. Die aufrichtige eheliche Liebe, die schlichte, geduldige Ausübung der Familientugenden und beharrliches Gebet können den nichtchristlichen Ehepartner darauf vorbereiten, die Gnade der Bekehrung anzunehmen.
Ja, das Gebet ist hier natürlich so, so wichtig. Und das gute Beispiel. Ich meine, wenn einer jeden Sonntag in die Kirche geht, wenn einer ein Gebetsleben führt, wenn einer sich bemüht, gut zu sein, dann nimmt er ja den anderen schon in einer gewissen Weise mit. Und jetzt könnte ich mir also vorstellen, zum Beispiel, wenn ein Muslim dann erlebt, wie seine Frau immer wieder das Gute tut und möchte und auch den Kindern das mitgibt und wenn der dann ein Stück weit offen ist, ich denke, da kann dann schon sich was in Bewegung setzen. Nur ist zum Beispiel für den Muslim ja ungeheuer schwierig, den Schritt zum christlichen Glauben hinzutun, weil er damit ja auch dann alle verwandtschaftlichen Beziehungen kappen würde. Also das ist also ungeheuer schwierig. Das ist also noch viel schwerer, als wenn früher in der frühen Christenheit ein Heide ein Christ geworden ist. Obwohl auch damals es so war, wenn einer Christ geworden ist, dass er sozusagen mit seinem Leben gespielt hat. Weil Christen die ersten Jahrhunderte ja immer mit der Verfolgung rechnen mussten und damit immer auch mit dem Tod.
In der Sendereihe Katechismus, im zweiten Teil des Katechismus, gehen wir die Sakramente durch. Wir sind jetzt bei dem Abschnitt, bei der Nummer 1638, die Wirkungen des Sakramentes der Ehe. Die Nummer 1638, dieser Artikel legt uns Dekan Ludwig Geschwind aus. Aus einer gültigen Ehe entsteht zwischen den Ehegatten ein Band, das seiner Natur nach lebenslang und ausschließlich ist. In einer christlichen Ehe werden zudem die Ehegatten durch ein besonderes Sakrament gestärkt und gleichsam geweiht für die Pflichten und die Würde ihres Standes.
Ja, lebenslang und ausschließlich, also für immer. Das Ja-Wort ist eine Sache für immer und es gilt immer nur dem jeweiligen Partner, also mit dem man sich verbindet. Deshalb lebenslang und ausschließlich. Es ist ein Sakrament. Das unterscheidet uns ja auch von den evangelischen Christen, die die Ehe nicht als Sakrament betrachten und deshalb auch großzügiger damit umgehen, als wir das können. Man wird gleichsam geweiht für die Pflichten und Würden. Also als Vater und Mutter, als Partner für den anderen, wo einer den anderen sozusagen mit zum Himmel nimmt. Und die Eltern hier eine ganz besondere Verantwortung natürlich auch für ihre Kinder haben. Die Pflichten, die damit verbunden sind, aber dann natürlich auch gewisse Rechte.
Das Versprechen, durch das sich die Brautleute einander schenken und einander annehmen, wird durch Gott selbst besiegelt. Aus ihrem Bund entsteht eine nach göttlicher Ordnung feste Institution, und zwar auch gegenüber der Gesellschaft. Der Bund zwischen den Gatten wird in den Bund Gottes mit den Menschen eingegliedert. Echte eheliche Liebe wird in die göttliche Liebe aufgenommen.
Dieser Artikel, den könnte man bezeichnen als gegen diese losen Verbindungen gesprochen. Also wo heute junge Leute einfach so zusammenleben, ohne dass sie den Bund fürs Leben schließen, sozusagen auf Zeit hin. Eine nach göttlicher Ordnung ist es eine Institution, und zwar eine feste Institution, aus der kann man nicht einfach davonlaufen. Auch nicht nach 7 Jahren, auch wenn man manchmal sagt, das 7. Jahr, das sei das konfliktträchtigste Jahr in einer Ehe. Zu mir hat einmal jemand gesagt, wenn die Liebe so zunehmend tät, wie es abnimmt, dann hätte man sich im ersten Jahr schon aufgefressen. Also es ist unterschiedlich, wie Menschen da miteinander umgehen, aber eine nach göttlicher Ordnung feste Institution, und zwar auch gegenüber der Gesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft hat einerseits auch eine Verpflichtung den Eheleuten gegenüber, sie zu schützen. Aber andererseits ist die Ehe ein Grundfundament für die Gesellschaft. Und wenn wir die Ehe kaputt machen, dann wird auch die Gesellschaft darunter leiden. Wir fangen ja schon an, das langsam zu spüren. Die ganze Frage Kinder und so weiter, das ist doch eine Kernfrage der Gegenwart. Und da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn es überall bröckelt, wenn wir dieses Sakrament nicht mehr schätzen. Der Bund zwischen den Gatten wird in den Bund Gottes mit den Menschen eingegliedert. Aber wenn man den lieben Gott natürlich nicht mehr haben will, dann wankt auch vieles andere. Echte eheliche Liebe wird in die göttliche Liebe aufgenommen. Und Gott schenkt eben diesen Menschen seine Liebe, und aus dieser Liebe heraus wächst dann auch eine kommende Generation.
Das Band der Ehe wird somit von Gott selbst geknüpft, sodass die zwischen Getauften geschlossene und vollzogene Ehe nie aufgelöst werden kann. Dieses Band, das aus dem freien menschlichen Akt der Brautleute und dem Vollzug der Ehe hervorgeht, ist fortan unwiderrufliche Wirklichkeit und stellt einen durch die Treue Gottes gewährleisteten Bund her. Es liegt nicht in der Macht der Kirche, sich gegen diese Verfügung der göttlichen Weisheit auszusprechen.
hier wird noch einmal ganz stark die Unauflöslichkeit betont. Also man kann nicht einfach hergehen und eine Ehe auflösen. Das geht einfach nicht. Eine zwischen Getauften geschlossene und vollzogene Ehe kann nicht aufgelöst werden. Es ist ein Sakrament, ein unauflöslicher Bund. Allein der Tod kann sie scheiden, alles andere nicht. Dieses Band, das aus freiem menschlichen Akt, also da wird mir eins bei der Trauung gefragt, ob man frei und ungezwungen gekommen ist. Und dann natürlich muss die Ehe auch vollzogen sein. Und es ist eine unwiderrufliche Wirklichkeit und stellt einen durch die Treue Gottes gewährleisteten Bund her. Also die Ehe zwischen, also das Ja zwischen den beiden wird bestätigt durch das Ja Gottes zu dem Bund, den sie hier schließen. Es ist also eine großartige Sache, was hier in der Ehe sich vollzieht. Und da liegt es nicht in der Macht der Kirche, darüber zu verfügen. Die Kirche kann nicht sagen, nach 7 Jahren könnt ihr auseinandergehen, das ist alles nicht so gemeint gewesen.
Die christlichen Gatten haben so in ihrem Lebensstand und in ihrer Ordnung ihre eigene Gabe im Volk Gottes. Diese eigene Gnade des Ehesakramentes ist dazu bestimmt, die Liebe der Gatten zu vervollkommenen und ihre unauflösliche Einheit zu stärken. Kraft dieser Gnade fördern sich die Gatten gegenseitig im ehelichen Leben sowie der Annahme und Erziehung der Nachkommenschaft zur Heiligung.
Ja, damit sie diese Gnaden auch immer wieder empfangen können und diese Gnade in ihnen lebt, ist schon wichtig, dass sie zum einen auch die anderen Sakramente schätzen, zum Beispiel das Sakrament der Buße, die heilige Beichte und die heilige Kommunion, dass sie also immer wieder auch gestärkt werden in der Gnade, dass sie in der Gnade leben, in der Gnade bleiben. Dann wird also ein großer Segen daraus erwachsen, weil man dann auch immer wieder sich korrigieren kann und weil man dann auch immer wieder die Kraft empfängt, einander anzunehmen. Ist ja auch so wichtig. Es ist ja nicht immer so, dass man auf Wolke 7 schwebt. Gibt ja auch die kritischen Momente, wo man vielleicht in der Erziehung verschiedener Ansicht ist, wo man schauen muss, wie kommt man da zurecht. Also da ist es sehr wichtig, dass man aus der Gnade lebt, natürlich auch aus der Heiligen Messe. Immer wieder auch den Gottesdienst besuchen. Wenn ich natürlich das ganze Jahr nicht in die Kirche gehe, sondern nur das an Weihnachten, dann brauche ich mich ja nicht zu wundern. Wenn ich zu den Sakramenten gehe, dann brauche ich mich ja nicht zu wundern, wenn ich immer weiter abdriften könnte.
Christus ist der Quell dieser Gnade. Wie Gott einst durch den Bund der Liebe und Treue seinem Volk entgegenkam, so begegnet nun der Erlöser der Menschen und der Bräutigam der Kirche durch das Sakrament der Ehe den christlichen Gatten. Er bleibt bei ihnen und gibt ihnen die Kraft, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm so nachzufolgen, aufzustehen, nachdem sie gefallen sind, einander zu vergeben, die Last des anderen zu tragen, sich einander unterzuordnen in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus und in zarter, fruchtbarer, übernatürlicher Liebe einander zu lieben. In den Freuden ihrer Liebe und ihres Familienlebens gibt er ihnen schon hier einen Vorgeschmack des Hochzeitsmahls des Lammes. Dann folgt noch ein Zitat von Tertullian. Wie vermag ich das Glück jener Ehe zu schildern, die von der Kirche geeint, vom Opfer gestärkt und vom Segen besiegelt ist, von den Engeln verkündet und vom Vater anerkannt? Welches Zweigespann, zwei Gläubige mit einer Hoffnung, mit einem Verlangen, mit einer Lebensform, in einem Dienste, Kinder eines Vaters, Diener eines Herrn. Keine Trennung im Geist, keine im Fleisch, sondern wahrhaft zwei in einem Fleisch. Wo das Fleisch eines ist, dort ist auch der Geist eins.
Ja, das stammt von Tertullian. Tertullian, das ist einer der Großen der frühen Kirche. Und was er hier da sagt, also man könnte es nicht schöner sagen. Wie vermag ich das Glück jener Ehe zu schildern, die von der Kirche geeint, vom Opfer gestärkt und vom Segen besiegelt ist. Also das ist doch großartig, wie er das so in knapper Form ausdrückt, was eine Ehe ausmacht, auch das Glück einer Ehe, das Füreinander-Dasein, das Miteinander-Gehen, wo einer auf den anderen achtet, wo das Du einfach die Hauptrolle spielt und nicht das Ich. Das ist ja das Problem unserer Zeit, dass die Erwartungen des Ich heute so hochgestellt sind und das Du dann immer weiter runtergeschraubt wird. Und dann kann es ja nicht gut gehen und dann ist es ja auch keine christliche Ehe, könnte man sagen, wenn ich bloß an mich denke. Ich muss das Du sehen und das Du Gottes, das muss ich ebenfalls sehen. Und wenn dieses Du Gottes mit hineingenommen wird in diese Gemeinschaft, dann wird's tragen, dann wird's gut. Dann kann man auch das Kreuz auf sich nehmen. Das Kreuz, das jeder von uns irgendwo tragen muss, um den Herrn nachzufolgen. Das ist ja auch unsere Berufung, dass wir unser Kreuz annehmen, dass wir unser Kreuz tragen. Und das kann manchmal schon sehr schwer auch werden.
Die Nummer 1643, da beginnt ein neuer Abschnitt, die Werte und die Forderungen der ehelichen Liebe. Für alle, die später dazugekommen sind, die Nummer 1643 im Katechismus der katholischen Kirche. Die eheliche Liebe hat etwas Totales an sich, das alle Dimensionen der Person umfasst. Sie betrifft Leib und Instinkt, die Kraft des Gefühls und der Affektivität, das Verlangen von Geist und Willen. Sie ist auf eine zutiefst personale Einheit hingeordnet, die über das leibliche Einswerden hinaus dazu hinführt, ein Herz und eine Seele zu werden. Sie fordert Unauflöslichkeit und Treue in der endgültigen gegenseitigen Hingabe und ist offen für die Fruchtbarkeit. In einem Wort, es handelt sich um die normalen Merkmale jeder natürlichen ehelichen Liebe, jedoch mit einem neuen Bedeutungsgehalt, der sie nicht nur läutert und festigt, sondern so hoch erhebt, dass sie Ausdruck spezifisch christlicher Werte werden.
Eheliche Liebe. Also hier ist ein richtiger Lobpreis auf die eheliche Liebe angestimmt, die den ganzen Menschen erfasst, die Kraft des Gefühls, das Verlangen von Geist und Willen. Und jeder, der wirklich gute Ehen schon erlebt hat, der weiß, was das für, ja, was davon ausgeht, was da hineinsteht. Gerade, ich denke mir das oft bei Silberhochzeiten, vor allen Dingen aber bei goldenen Hochzeiten, wo man erlebt, wie sehr zwei Menschen zueinander hingewachsen sind, einer den anderen bereichert, einer den anderen auch mitnimmt auf dem Weg zum Himmel. Also das ist manchmal schon bewegend auch. Und ich habe das schon mehrfach erlebt, dass wenn der eine Partner gestorben ist, der andere bald nachfolgt, weil er ohne den anderen schon gar nicht mehr sein kann. Und da ist dann Ehe schon zur Vollendung gelangt, würde ich sagen.
Die Liebe der Gatten erfordert von Natur aus die Einheit und Unauflöslichkeit ihrer personalen Gemeinschaft, die ihr ganzes Leben umfasst. Sie sind nicht mehr zwei, sondern eins, wie es im Matthäusevangelium heißt. Sie sind berufen, in ihrer Einheit ständig zu wachsen durch die Treue, mit der sie täglich zu ihrem Eheversprechen gegenseitiger Ganzhingabe stehen. Diese menschliche Gemeinschaft wird durch die im Sakrament der Ehe gegebene Gemeinschaft in Jesus Christus bekräftigt, geläutert und vollendet. Sie vertieft sich durch das gemeinsame Glaubensleben und durch die gemeinsam empfangene Eucharistie.
Ja, die Liebe der Gatten erfordert die Einheit und Unauflöslichkeit. Das ist ja etwas, was auch stützt. Man darf das nicht immer bloß so als negative Geschichte sehen. Manche sehen das ja immer so als negative Geschichte. Du musst bei dem bleiben. Aber es ist ja auch was ungeheuer Positives, wenn ich mich auf den anderen verlassen kann. Wenn ich nicht ständig drum kämpfen muss, bleibt er bei mir, bleibt er nicht bei mir. Ja, also das ist schon auch ein Schutz dieser Gemeinschaft, auch für die Kinder. Wenn Kinder erleben müssen, dass Eltern auseinandergehen, das ist für Kinder ja ungeheuer schwer. Kann man sich gar nicht im Einzelnen vorstellen, wie schwierig so eine Situation für Kinder ist. Und natürlich sind sie berufen, in der Einheit zu wachsen. Wachsen durch die Treue. Und gerade heute ist die Treue ja doch vielfach gefährdet. Man tut ja oft so, als ob das gar nichts wäre, so ein Seitensprung. Das wird als gar nicht so dramatisch empfunden. Man tut das alles so runterreden. Aber wenn es wirklich passiert, was ist das dann für eine Katastrophe? Wie leidet dann der Partner darunter? Und manche sagen ja, da muss man sich sofort offenbaren und so weiter. Aber da muss man schon sehr vorsichtig sein. Also da würde ich schon sehr zur Vorsicht raten. Und durch die Treue, mit der sie täglich zu ihrem Eheversprechen stehen. Aber es ist halt wichtig, dass wir uns auch der Gnadenmittel bedienen. Also zum Beispiel mit Feier der Heiligen Messe, Empfang der Heiligen Beichte, Empfang der Heiligen Kommunion. Das sind schon so wichtige Dinge. Das sind nicht Nebensächlichkeiten, das sind nicht so Zusätzlichkeiten, sondern das sind schon Kernsachen, wo wir wirklich dran denken sollten und das nicht leicht nehmen sollten. Heutzutage nimmt man alles so leicht und was daraus oft eben wächst, das ist dann doch eine gewisse Brüchigkeit im religiösen Leben und dann auch eben im Eheleben. Heute mit diesen großen Urlaubsreisen, mit den Kuren, wie oft erlebt man das, dass jemand in Kur geht und dann macht man so einen kleinen Flirt und aus dem Flirt wird mehr und plötzlich kommt die Frau heim und packt ihre Sachen und sagt, ich bleibe nicht mehr bei dir. Es sind ein paar Kinder da, das kümmert sie dann überhaupt nicht mehr. Oder ein Mann geht in Kur und erlebt auf einmal, ja, es könnte doch alles viel schöner sein und kommt heim und sagt, also du, ich habe jetzt jemanden gefunden, der versteht mich und der geht mit mir und plötzlich ist alles aus. Also das ist halt schon gar nicht so selten. Und da muss man dann wissen, wie viel man damit aufs Spiel setzt und wie viel dabei kaputt geht.
Wenn wirklich durch die gegenseitige und bedingungslose Liebe die gleiche personale Würde sowohl der Frau wie des Mannes anerkannt wird, wird auch die vom Herrn bestätigte Einheit der Ehe deutlich. Die Polygamie widerspricht dieser gleichen Würde der Gatten und der ehelichen Liebe, die einzig und ausschließlich ist.
Also Polygamie, das heißt also, dass man mit mehreren Frauen oder mit mehreren Männern zusammenhausen würde, das entspricht ja niemals unserer Auffassung von christlicher Ehe oder ständig wechselnde Partnerschaften. Also das entspricht ja nicht unserer Auffassung von christlicher Ehe und das geht ja daneben, gell? Das geht ja daneben. Man tut es ja manchmal so verharmlosen, aber es ist halt ein Drama und es führt ja zu nichts. Und wenn da ständig also ein neuer Freund auftaucht bei der Mutter, da leidet ein Kind drunter. Man soll doch nicht meinen, dass das am Kind gleichgültig ist. Und umgekehrt, wenn der Vater ständig mit neuen Freundinnen umeinander zieht, ja, das tut dem Kind weh. Das ist also nicht so, dass das denen gleichgültig ist. Und selber muss man auch sehen, dass das wirklich zu nichts führt. Man macht sein ganzes Leben im Grunde genommen kaputt.
Sie hören die Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Es geht heute um das Thema der Ehe mit Dekan Ludwig Schwind, der uns diese Artikel ausgelegt hat. Dekan Schwind, wie ist das? Manche reden ja davon, bei der Kirche gibt es doch auch so etwas wie eine Scheidung sozusagen. Damit meint man dann das Ehenichtigkeitsverfahren, bei dem dann die Kirche entscheidet, es hat eigentlich nie eine Ehe bestanden. Was könnten die Gründe denn dafür sein, dass überhaupt dieser Fall auftritt?
Ja, also eine Ehenichtigkeit, die würde dann festgestellt werden, wenn zum Beispiel der Ehewille nicht vorhanden war. Oder wenn jemand unter starkem Zwang geheiratet hat. Das heißt also, wenn der Partner gesagt hat, wenn du mich nicht heiratest, dann bringe ich mich um. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, ein Mädchen, das in anderen Umständen ist und der Partner will sie jetzt nicht heiraten. Früher war das ja wirklich dramatisch. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da haben zum Beispiel Eltern ein Mädchen, das also in anderen Umständen war, förmlich vor die Tür gesetzt. Die haben das Mädchen rausgeschmissen. Und das war natürlich für so jemand schon furchtbar. Und wenn jetzt derjenige, der also das in diese Lage gebracht hat, nicht bereit war, sie zu heiraten, dann war es ja schon so, dass sie wirklich am Verzweifeln war. Und wenn die dann sagt, also wenn du mich nicht heiratest, dann bringe ich mich um, dann war das schon natürlich dann für den anderen auch ein starker Druck, ein starker Zwang. Und wenn die schließlich dann geheiratet haben und man hat vielleicht schon sehen können, dass das nicht gut geht, weil er schon von Haus aus zu viel dem Alkohol zugesprochen hat, ja, dann wäre das jetzt zum Beispiel der Fall, wo man sagt, ja, also waren ja nicht frei in ihrer Entscheidung. Mhm. Ja, und dann kommt es zu einem Verfahren und manche meinen ja, das sei so furchtbar teuer. Das ist ja gar nicht so furchtbar teuer, aber man muss sich halt auf diesen Prozess einlassen. Und da scheuen ja dann schon viele zurück, dass sie einen Prozess auf sich nehmen müssen. Das Wort Prozess hat schon etwas, wo man sagen muss, da wird natürlich manches offengelegt, was vielleicht nicht gerade für jeden bestimmt ist. Da gibt es ja ein eigenes kirchliches Verfahren, gibt einen Richter und gibt ja einen Rechtsanwalt. Man muss also dann schon da durch diese Fragen hindurch. Und das Pfarramt wird natürlich auch befragt. Der Pfarrer, der das Brautexamen gehalten hat, der wird auch gefragt. Der sagt vielleicht dann, also das habe ich ja schon kommen sehen, dass das nicht gut geht. Aber da muss man sagen, ja, dann hätten sie ihn doch abraten müssen. Dann hätten sie sagen müssen, ihr könnt doch gar nicht heiraten. Das hat doch gar keinen Wert. Mhm. Ja, also das so ein Ehenichtigkeitsverfahren, ich habe es in meiner Pfarrei noch nicht so oft gehabt, aber so umständlich ist es gar nicht. Aber es ist so, dass es immer durch zwei Instanzen gehen muss.
Mhm. Wir haben eine Hörerin jetzt aus Leipzig mit in der Leitung, Frau Thomas. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Darf ich mein Anliegen vortragen?
Ja, gerne.
Ja, ich bin hier auch eine Katholikin und erlebe in unserer katholischen Kirche zwei Herren, kenne ich da, die also nicht mehr mit ihrer Frau zusammen sind. Sie sind getrennt, aber nicht geschieden. Man hatte sich am Anfang eine Auszeit erbeten, die ist längst vorbei. Also soviel ich weiß, hat der eine Partnerin, eine Freundin. Aber und meine Frage ist jetzt die, also ich sehe das auch als Verletzung, als das Sakrament ist der Ehe an. Dieser Herr geht einfach, ohne sich da Gedanken zu machen, zur Heiligenkommunion. Er ist jahrelang, also wie gesagt, ein guter Katholik gewesen und jetzt im Alter 50 Jahre hat er sich von ihr getrennt, aber nicht geschieden, das muss ich sagen. Wie ist jetzt, denke ich da richtig, dass ich sage, die durften nicht zur Heiligenkommunion gehen? Also ich sehe das so.
Also es ist so, wenn die getrennt und nicht geschieden sind,
ja,
können die an sich schon zur Kommunion gehen.
Also können sie doch.
Lebt er denn mit der Freundin, mit der neuen Freundin zusammen?
Also das weiß ich im Einzelnen nicht.
Das also ich meine, das müssen wir jetzt dann abklären,
Also wenn einer nur getrennt ist, dann ist das kein Hinderungsgrund, man hat eheähnliche Beziehungen mit einer neuen Partnerin oder Partner.
Wenn der das hätte, dürfte er wohl nicht zur Heiligenkommunion, ne?
Dann muss er wissen, dass er dann nicht gehen kann. Das wird ihm der Beichtvater ja auch sagen.
Ja. Na gut, da darf ich mich herzlich bedanken. Die Frage, die hatte ich mir gestellt, weil manche sind ja auch leichtfertig, das wissen Sie selbst. Denn zur Heiligenkommunion zu gehen, das ist doch ein Erlebnis, ein Ereignis, da kann man nicht so ohne weiteres leichtfertig das tun. Das machen ja schon manche, ja.
Ja. Also in diesem Punkt, da ist natürlich manchmal schon Erschreckendes.
Ja, genau.
Das ist Erschreckendes. Ja. Also manche Leute, die gehen zur Kommunion, es ist zum Beispiel eine Beerdigung.
Ja.
Und alles geht zur Heiligen Kommunion in manchen Vereinen. Ja, dann trauen sie sich schon gar nicht, dass sie da drin bleiben. Sondern da geht man halt auch mit, weil die anderen auch gehen. Mhm. Ja, da ist eine gewisse Verunsicherung auch da. Man erlebt es ja dann auch beim Kommunionempfang. Die wissen, manche wissen gar nicht, wie man tut. Und dann weißt du, und dann merkst du natürlich schon, dass der da gar nicht beheimatet ist. Der kennt sich ja gar nicht aus, der weiß gar nicht. Der guckt halt, wie machen es die anderen. Das erinnert mich daran, ich bin vor vielen Jahren als Gymnasiast mal zu einer Beerdigung gekommen von einem ehemaligen Lehrer. Den Lehrer habe ich gar nicht gekannt, aber dass von unserer Klasse ein paar hingegangen sind, das ist ja gar so schäbig, wenn kein Mensch da hingeht zu so einer Beerdigung von einem ehemaligen Lehrer. Und da bin ich da hingegangen und da habe ich auch nicht also gewusst, wie man da tut, gell? Und da war es dann so, dass da alles den Angehörigen kontrolliert hat. Ja, da ist mir gar nichts anderes übrig geblieben, als dass ich dann auch mitmarschiert. Ich habe die Leute gar nicht gekannt, gell? Habe also auch denen mein Beileid ausgedrückt, aber ich habe kein Mensch gekannt. Und so geht's da manchen Leuten, die da zum Beispiel jetzt zum katholischen Gottesdienst, zum Requiem kommen, jetzt sehen sie, die gehen alle davor. Ja, was tue ich jetzt? Und gehen dann halt auch mit.
Gut, dann danke für diese Nachfrage, Frau Thomas. Alles Gute nach Leipzig. Damit sind wir jetzt auch ans Ende der Sendezeit angekommen. Ihnen, Herr Dekan, herzlichen Dank für diese Erklärungen. Für alle, die die Sendung Katechismus noch einmal hören möchten, Sie können die bestellen beim CD-Dienst. Sie können montags bis freitags dort anrufen unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Auch dort können Sie auf diesem Wege CDs bestellen oder auch die Sendung als Podcast herunterladen. Herr Dekan Schwind, dürfen wir Sie noch um den Segen bitten.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe allezeit bei euch.
Amen. Danke, vergelt's Gott und alles Gute.
Eben auch.
Danke. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Marion Kuhl.